Die wenigsten von uns sind komplett ohne Corona-Infektion durch die letzten Jahre gekommen. Aber einige Menschen hat es besonders schwer getroffen. Sie leiden auch Monate und Jahre nach einer Infektion unter Spätfolgen. Diese sogenannten Long-Covid- oder Post-Covid-Symptome beschäftigen Mediziner weltweit. Nach Angaben der Bundesregierung liegen keine umfassenden Erkenntnisse zu Long-Covid-Patienten vor. Man geht aber allein in Deutschland von einer sechsstelligen Zahl von Betroffenen aus. Auf dem heutigen Fachtag der Ärztekammer Rheinland-Pfalz geht es genau um diese Langzeitfolgen von Covid-19. Und darüber spreche ich mit dem Präsidenten der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz, Dr. Günther Mattheis. Welche Langzeitfolgen von Covid-19 treten denn bei den Betroffenen am häufigsten auf?
Ja, wir sehen, wie bereits nach anderen Virusinfektionen, natürlich zunächst mal systemische Beschwerden, wie beispielsweise hochgradige Erschöpfungs- oder Belastungsintoleranz, das nennt man Fatigue, ja, im Neudeutschen. Wir beobachten auch kognitive Einschränkungen, wie zum Beispiel Konzentrations- und Gedächtnisstörungen. Das steht im Vordergrund, aber wir sehen auch anhaltende respiratorische, sprich Atembeschwerden wie Kurzatmigkeit oder auch persistierenden Husten. Das sind so die Symptome, ja, die am häufigsten auftreten.
Gibt es denn Vorerkrankungen, die Long-Covid begünstigen?
Ja, das ist ganz sicher so. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass natürlich Patientinnen und Patienten, die eine bestimmte Vorerkrankung haben, ja, beispielsweise obstruktive Lungenerkrankungen, ja, die sind ja sehr häufig, Asthma oder auch kardiovaskuläre Erkrankungen, Diabetes oder Adipositas, die haben natürlich ein besonderes Risiko für Long-Covid nach einer solchen Infektion. Und genau dasselbe ist auch für Kinder und Jugendliche beschrieben.
Abgesehen von psychischen Symptomen berichten ja viele von anhaltenden psychischen Belastungen nach einer Covid-Infektion. Wie groß ist der psychische Einfluss von Post-Covid?
Das ist relativ schwierig festzumachen, aber wir sehen natürlich und stellen fest, dass die Abgrenzung von direkten somatischen und psychischen Krankheitsfolgen bei vorbestehender Erkrankung und andererseits bei pandemiebedingten psychosozialen Folgen eine große Herausforderung darstellt und die Situation natürlich deutlich verschärft. Das ist gar nicht so selten, ja, und diejenigen, die sich damit beschäftigen, die haben eine ganze Reihe, ja, solcher Patienten zu betreuen und der Leidensdruck bei den Betroffenen ist in der Regel sehr hoch. Wir können sagen, dass zunächst mal eine Anlaufstelle natürlich bei Hausärztinnen und Hausärzten besteht, aber diese Patientengruppe muss eigentlich weiter versorgt werden in speziellen Einrichtungen.
Die Diagnose von Long-Covid ist oft schwierig, da die Symptome eben sehr vielfältig und unspezifisch sind. Wie gut können Ärzte mittlerweile Post-Covid diagnostizieren?
Sehr schwierig, ja. Es gibt bislang keine spezifischen diagnostischen Marker wie bei anderen Erkrankungen, sodass die Diagnose Long-Covid einzig und allein eigentlich klinisch von Angesicht zu Angesicht gestellt werden muss. Wir haben einen ersten diagnostisch-therapeutischen Leitfaden und wir haben eine niederschwellige Leitlinie, eine sogenannte S1-Leitlinie, die unter anderem auch hier in Rheinland-Pfalz von der Universitätsmedizin in Mainz erstellt wurde.
Dann beißt sich die Katze genau da in den Schwanz, weil wenn ich weiter gerade psychologisch betreut werden will, dann brauche ich eine konkrete festgestellte Krankheit.
Ja, das ist schon richtig. Ja, aber das ist manchmal nicht so, dass man sagen kann, wir haben jetzt diesen oder jenen Laborparameter, ja, oder diese oder jene diagnostische Erkenntnis und das bedeutet, es gleichzusetzen mit Long-Covid. Das gibt es in diesem Zusammenhang noch nicht. Die Zusammenschau des Krankheitsbildes und der Verlauf und das, was im Vorfeld passiert ist, das führt uns dann hin zu einer Diagnose oder zu einem hochgradigen Verdacht auf Long-Covid und die Behandlung ist dann eher symptomatisch. Das ist bei vielen Patienten so und es ist natürlich bei Covid nicht anders als bei anderen viralen Erkrankungen, die wir in der Vergangenheit gesehen haben. Nur die Häufigkeit ist natürlich bedeutsam höher.
Welche Behandlungsansätze sind denn bisher am vielversprechendsten?
Also wir haben letztlich es zu tun mit einer sogenannten Multisystemerkrankung. Also es ist nicht ein Krankheitssymptom, sondern es sind ganz viele. Und was wir gelernt haben, ist, dass eine interdisziplinäre Versorgung mit enger Kooperation zwischen Hausärzten und fachärztlich spezialisierter ambulanter Versorgung den meisten Erfolg verspricht. Ja, weil man ganz einfach in der Zusammenschau dieser Dinge natürlich viel besser sich austauschen kann und unter Umständen patientenorientiert und sehr spezifisch im Einzelfall reagieren kann.
Corona ist ja kaum mehr Thema, der Covid-Virus geht aber dennoch um. Welche Maßnahmen sollten denn Risikogruppen, die wir vorher erwähnt haben, mit Diabetes, mit Asthma und Ähnlichem, ergreifen, um vielleicht auch den Langzeitfolgen vorzubeugen?
Ja, das ist natürlich so, dass wir sagen können, dass wir haben eben keine spezifische pharmazeutische Behandlung, aber ja, es ist so, dass wir natürlich uns im Lebensstil so ein bisschen anpassen sollten oder Risikogruppen sich anpassen sollten. Auf jeden Fall wissen wir, dass die Impfung was geholfen hat. Ja, das steht fest. Und es ist am Ende so, dass wir halt die Einhaltung von Infektionsschutzmaßnahmen nochmal in den Vordergrund rücken müssen. Und jeder muss sich selbst ja natürlich so ein bisschen Resilienz antrainieren. Das heißt, der Lebensstil muss entsprechend angepasst werden. Das ist wie bei anderen chronischen Erkrankungen auch. Ja, und dann ist unter Umständen das Risiko auch etwas niedriger.
Was sind denn für Sie die größten offenen Fragen in der Post-Covid-Forschung?
Naja, gibt es eine spezielle oder spezifische Therapie? Die gibt es bisher noch nicht. Ja, gibt es spezielle Risikofaktoren? Und wie ist die Rolle von Reinfektion im Hinblick auf das Long-Covid-Risiko? Und diese Fragen sind noch nicht abschließend geklärt. Und wir sind aber sicherlich in unseren Universitätseinrichtungen ja sehr gut, auf einem sehr guten Weg, muss man sagen. Aber das ist leider noch nicht abschließend dergestalt verfügbar, dass wir beispielsweise über die Bundesärztekammer ein Curriculum, ein Lerncurriculum auflegen können, das sich ausschließlich mit Covid beschäftigt.
Kleiner Blick in die Kristallkugel. Welche Entwicklung erwarten Sie in den kommenden Jahren, damit die Langzeitfolgen besser zu verstehen und zu behandeln sind?
Ja, wir müssen uns insgesamt darauf einstellen, dass vielleicht Covid nicht die letzte Pandemie gewesen ist, die wir erleben. Und das bedeutet aber, ja, dass wir insgesamt etwas resilienter und krisenfester werden müssen. Und die Gesellschaft bzw. die Politik muss die Gesellschaft darauf vorbereiten. Und wir müssen uns einfach darauf einstellen, ja, dass wir bestimmte Maßnahmen auch nochmal aufrufen müssen. Nicht so wie in der Hochzeit, ja, von Covid, das ist ganz klar. Aber dass bestimmte Dinge ja nochmal auf uns zukommen werden, das könnte passieren.
Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD-Audiothek abonnieren.